Kapitel 2. Ist Ihr Kind ein Genie? Was gibt's Neues? Fragte ich, als ich einen Freund traf, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Er zückte sofort seine Brieftasche und zeigte mir ein Bild seiner 11 Monate alten Tochter. Stolz lächelte er. Sie ist so klug. Ich kann nicht glauben, wie schnell sie lernt. In den nächsten 20 Minuten erzählte mir dieser stolze Vater mit viel Liebe zum Detail alles, was seine brillante Tochter so lernte. Dann endlich fiel ihm auf, dass er nicht aufgehört hatte zu reden und sagte im Tonfall der Entschuldigung, »Tut mir leid, ich bin so stolz auf meine Tochter und einfach erstaunt, wie klug sie ist und wie schnell sie lernt. Ich bin mir sicher, sie ist ein Genie.« Ist dieses stolze Angeben auf wenige frisch gebackene Eltern beschränkt? Ich glaube nicht. Zumindest nicht nach meiner Erfahrung. Wenn es eine Sache gibt, die mir bei der Beobachtung all dieser Eltern aufgefallen ist, dann ist das Erstaunen darüber, wie schnell ihre Kinder lernen. Jede frisch gebackene Mutter und jeder junge Vater, die ich getroffen habe, sind davon überzeugt, dass das eigene Kind das Klügste der Welt ist. Vielleicht sogar ein Genie. Und ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, alle Kinder sind geborene Genies. Aber bei vielen Kindern geschieht im Laufe ihrer Kindheit etwas mit dieser Genialität. Bei einigen scheint sie zu verschwinden, wird unterdrückt oder schlägt andere Richtungen ein. Obwohl meine Frau Kim und ich keine Kinder haben, faszinieren mich Neugeborene immer wieder. Ich liebe es, in ihren Augen zu sehen. Dann blickt mich ein neugieriges und wissbegieriges Wesen an. Es ist leicht zu erkennen, dass Kinder in Quantensprüngen lernen. Damit meine ich exponentielles Lernen. Ihr Wissensschatz muss sich jede Sekunde verdoppeln. Alles, was Sie sehen, ist neu, ein Wunder und wird unzensiert, ohne jegliche Bewertung oder Vorurteile im Gehirn abgespeichert. Sie saugen alle diese neue Erfahrung auf, die man im Leben nennt. Kürzlich besuchte ich einen anderen Freund zu Hause. Er war mit seiner 3-jährigen Tochter gerade im Pool. Als ich winkte und zu ihnen ging, rief er, »Schau dir mein kleines Mädchen an. Sie wird mal Olympiasiegerin im Schwimmen.« Ich sah zu, wie dieses kleine Mädchen sich tapfer durch das Wasser wühlte, fast dabei ertrank, aber dennoch Fortschritte machte, während sie auf ihren stolzen Vater zuschwamm. Ich hielt den Atem an, als dieses kleine Mädchen, das keine Schwimmflügel trug und kaum den Kopf über Wasser halten konnte, sich den Weg zu ihrem Vater bahnte, der am tiefen Ende des Pools wartete. Erleichtert seufzte ich, als ihr Vater endlich seine Arme um sie legte und sagte, »Das ist meine tapfere kleine Schwimmerin. Du wirst eines Tages eine Olympiasiegerin im Schwimmen.« Ich glaube ebenfalls, dass sie das tatsächlich wird. Denn nur eine Woche zuvor hatte dieses kleine Mädchen noch panische Angst vor dem Wasser gehabt. Ihre Angst war so groß gewesen, dass sie weinte, als ihr Vater sie in den Pool trug. Jetzt nennt er sie eine zukünftige Olympiasiegerin im Schwimmen. Genau das ist für mich eine Art von exponentiellem Lernen, zu dem nur ein Genie fähig ist. Und jedes Kind wird mit dieser Fähigkeit geboren, auf diesem Level zu lernen. Mein Vater glaubte, dass alle Kinder geborene Genies sind. Wie ich bereits in einem meiner früheren Bücher Rich Dad Poor Dad erzählt habe, war mein richtiger Vater in den späten 1960ern und frühen 1970er Jahren Leiter des Bildungswesens des Bundesstaats Hawaii. Er trat schließlich von seinem Amt zurück, um als Republikaner für das Amt des Vizegouverneurs zu kandidieren, was nicht die klügste Entscheidung war. Er entschied sich aus moralischen Gründen dazu. Er war sehr unglücklich über den Grad an Korruption, der seiner Meinung nach in der Regierung des Bundesstaates herrschte und wollte etwas verändern. Er glaubte, er könne etwas zur Reform des Systems beitragen, wenn er für das Amt kandidierte. In dem Wissen, dass er wahrscheinlich nicht gewinnen würde, kandidierte er trotzdem und nutzte seine Kampagne, um das Unrecht ans Licht zu bringen, das er korrigieren wollte. Weil wir alle wissen, stimmt die Öffentlichkeit nicht immer für die ehrlichsten und aufrichtigsten Kandidaten. Ich glaube immer noch, dass mein Vater ein wissenschaftliches Genie war. Er war ein unersättlicher Leser, ein guter Autor, ein brillanter Redner und ein großartiger Lehrer. In seiner gesamten Schulzeit war er ein Einserschüler und Klassensprecher war er noch dazu. Seinen Abschluss machte er an der Universität von Hawaii als Jahrgangsbester und wurde einer der jüngsten Schulleiter in der Geschichte Hawaiis. Er wurde eingeladen, an den Universitäten von Stanford und Chicago sowie in der Northwestern University zu arbeiten. Ende der 1980er Jahre wurde er von seinen Kollegen als einer der besten Lehrer in den 150 Jahren der öffentlichen Bildung Hawaiis gewählt und mit den Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Obwohl ich ihn meinen armen Vater nenne, weil ich immer pleite war, egal wie viel Geld er verdiente, war ich sehr stolz auf ihn. Er sagte oft, ich bin nicht an Geld interessiert. Und er sagte auch, ich werde nie reich sein. Und diese Worte wurden zu sich selbst erfüllender Prophezeiung. Nachdem sie Rich Dad Poor Dad gelesen haben, sagen mir viele Leute, ich wünschte, ich hätte dieses Buch vor 20 Jahren gelesen. Manche fragen mich, warum ich es nicht früher geschrieben habe. Meine Antwort lautet stets, weil ich das Buch nicht schreiben wollte, solange mein Vater noch lebte. Aus Respekt wartete ich nach seinem Tod 5 Jahre. Ich weiß, dass das Buch ihn verletzt hätte, wenn er es gelesen hätte. Aber im Geiste, denke ich, unterstützt er die Lektion, die wir alle aus seinem Leben lernen können. Viele der Ideen, die dieses Buch ausmachen, beispielsweise wie Kinder lernen und warum alle Kinder intelligent geboren werden, stammen von meinem Vater. Die folgende Geschichte handelt von einem meiner Klassenkameraden, der schon früh in seinem Leben als Genie bezeichnet wurde. Sie handelt auch davon, wie wir alle auf die eine oder andere Weise Genies sind. Besitzt Ihr Kind einen hohen finanziellen IQ? Wenn es heißt, jemand habe einen hohen IQ, was misst der IQ? Garantiert ein hoher IQ automatisch Erfolg? Bedeutet ein hoher IQ, dass man reich sein wird? Als ich in der 4. Klasse war, verkündete meine Lehrerin von der Klasse, liebe Schüler, wir fühlen uns geehrt, ein Genie in unserer Mitte zu haben. Er ist das begabteste Kind und hat einen sehr hohen IQ. Sie fügte hinzu, dass einer meiner besten Freunde, Andrew, einer der klügsten Schüler war, den sie je unterrichten durfte. Bis dahin war Andy die Ameise. Wie wir ihn nannten, einfach nur eines der Kinder in der Klasse. Wir nannten ihn Andy die Ameise, weil er klein und eine dicke Brille hatte, die ihn wie einen Käfer aussehen ließ. Jetzt mussten wir ihn Andy die schlaue Ameise nennen. Ich verstand nicht, was IQ bedeutet, hob meine Hand und fragte Lehrerin, was bedeutet IQ? Zögerlich antwortete sie. IQ heißt Intelligenzquotient. Sie gab mir dann einen dieser bedeutungsvollen Blicke und leise sagte sie, weißt du jetzt, was IQ bedeutet? Das Problem war, ich hatte immer noch keine Ahnung, was IQ bedeutet. Also hob ich meine Hand erneut. Die Lehrerin tat ihr Bestes, um mich zu ignorieren. Aber schließlich drehte sie sich um und sagte in langgezogenem Tonfall, ja, was ist diesmal deine Frage? Naja, sie sagten, IQ ist für Intelligenzquotient, aber was bedeutet das? Wieder druckste sie etwas herum und meinte dann voller Ungeduld, ich habe dir gesagt, wenn du die Definition von etwas nicht kennst, sollst du sie nachschlagen. Jetzt hol das Wörterbuch und schau selbst nach. Okay, sagte ich mit einem Grinsen, weil mir klar geworden war, dass sie die Definition auch nicht kannte. Wäre es so gewesen, hätte sie es stolz der ganzen Klasse gesagt. Wir wussten, dass sie es nie zugab, wenn sie etwas nicht wusste, sondern uns dann immer aufforderte, es nachzuschlagen. Nachdem ich endlich das Wort Intelligenzquotient im Wörterbuch gefunden hatte, las ich die Definition laut vor. Substantiv. Eine Zahl, die verwendet wird, um die offensichtliche relative Intelligenz einer Person auszudrücken und durch Division des in einem standardisierten Test ermittelten mentalen Alters durch das Lebensalter und anschließenden Multiplikation mit 100 bestimmt wird. Als ich die Definition gelesen hatte, schaute ich auf und sagte, ich verstehe immer noch nicht, was IQ bedeutet. Frustriert erhob die Lehrerin ihre Stimme. Du verstehst es nicht, weil du es nicht verstehen willst. Wenn du es nicht begreifst, dann musst du eben selbst recherchieren. Aber sie haben doch gesagt, es sei wichtig, schoss ich zurück. Wenn sie es für wichtig halten, können sie uns wenigstens sagen, was es bedeutet und warum es wichtig ist. Da stand Andy die Ameise auf und sagte, ich werde es der Klasse erklären. Er kam hinter der Schulbank hervor und ging zur Tafel. Er schrieb, 18, Klammer auf, geistiges Alter, Klammer zu, geteilt durch 10, Klammer auf, Lebensalter, Klammer zu, mal 100, gleich 180 IQ. Die Leute sagen, ich bin ein Genie, weil ich 10 Jahre alt bin, aber meinem Testergebnis denen eine Person entsprechen, die 18 Jahre alt ist. Die Klasse saß eine Weile still, um die Information zu verarbeiten, die uns Andy gerade gegeben hatte. Mit anderen Worten, wenn du deine Lernfähigkeit nicht erhöhst, wenn du älter wirst, dann könnte dein IQ sinken, sagte ich. So würde ich es verstehen, sagte Andy. Ich mag heute ein Genie sein, aber wenn ich das, was ich weiß, nicht steigere, sinkt mein IQ jedes Jahr. Zumindest sagt das die Gleichung aus. Du könntest heute ein Genie sein, morgen aber ein Dummkopf, sagte ich lachend. Sehr lustig, meinte Andy, aber korrekt. Trotzdem weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass du mich schlägst. Wir rechnen nach der Schule ab, rief ich zurück. Ich treffe dich auf dem Baseballplatz und dann sehen wir, wer den höheren IQ hat. Dazu lachte ich und die anderen Schüler der Klasse auch. Andy die Ameise war einer meiner besten Freunde. Wir wussten alle, dass er klug war und wir wussten auch, dass er nie ein großer Sportler sein würde. Obwohl er den Ball nicht schlagen oder fangen konnte, war er dennoch ein wichtiger Teil unseres Teams. Dafür sind Freunde da. Was ist Ihr finanzieller IQ? Wie misst man also den finanziellen IQ eines Menschen? Misst man ihn daran, wie groß der Gehaltscheck ist? Am Vermögenswert daran, welches Auto gefahren wird oder an der Größe des Hauses? Einige Jahre später, lange nach der Diskussion darüber, dass Andy die Ameise ein Genie sei, fragte ich meinen reichen Vater, was seiner Meinung nach finanzieller IQ bedeutet. Er antwortete wie aus der Pistole geschossen: Bei der finanziellen Intelligenz geht es nicht darum, wie viel Geld du verdienst. Es geht darum, wie viel Geld du behältst und wie hart das Geld für dich arbeitet. Doch mit der Zeit verfeinerte er seine Definition von finanzieller Intelligenz. Er sagte einmal: Du weißt, dass deine finanzielle Intelligenz steigt, wenn dir dein Geld, während du älter wirst, mehr Freiheit, Glück, Gesundheit und Wahlmöglichkeiten im Leben verschafft. Er erklärte außerdem, dass viele Leute mehr Geld verdienen, wenn sie älter werden, aber ihr Geld ihnen weniger Freiheit erkauft. Weniger Freiheit wegen höherer Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Höhere Rechnungen bedeuten, dass die Person härter arbeiten muss, um sie zu bezahlen. Für meinen reichen Vater war das aus finanzieller Sicht nicht intelligent. Er erzählte, dass er viele Menschen sah, die viel Geld verdienten, aber ihr Geld machte sie nicht glücklicher. Finanzielle Intelligenz bedeutete für ihn etwas anderes. Warum für Geld arbeiten und unglücklich sein, fragte er. Wenn du für Geld arbeiten musst, finde einen Weg zu arbeiten und dabei glücklich zu sein. Das ist finanzielle Intelligenz. Wenn es um die Gesundheit ging, sagte er, zu viele Menschen arbeiten zu hart für Geld und bringen sich dabei langsam um. Warum hart arbeiten, um das eigene geistige und körperliche Wohlbefinden sowie das der Familie zu opfern? Das ist nicht finanziell intelligent. Zum Thema Gesundheit meinte er auch, es gibt keinen plötzlichen Herzinfarkt und andere Erkrankungen wie Krebs brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Sie werden durch Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und zu wenig Lebensfreude über einen längeren Zeitraum verursacht. Von den dreien ist der Mangel an Lebensfreude die bedeutendste Ursache für Herzinfarkte und andere Erkrankungen. Zu viele Leute denken eher darüber nach, härter zu arbeiten, als darüber, wie sie mehr Spaß haben und dieses große Geschenk des Lebens genießen können. In Bezug auf Entscheidungen sagte er, ich weiß, dass die Business Class eines Flugzeugs zur gleichen Zeit landet wie die Economy Class. Darum geht es nicht. Die Frage ist, hast du die Wahl, ob du in der Business oder Economy Class fliegen willst? Die meisten Leute in der Economy Class haben keine Wahl. Mein reicher Vater fuhr fort zu erklären, dass finanzielle Intelligenz einer Person mehr Wahlmöglichkeiten im Leben gibt. Das heißt, Geld ist Macht, weil mehr Geld dir mehr Wahlmöglichkeiten gibt. Aber es war seine Lektion über das Glück, die er immer stärker betonte, je älter er wurde. Als er sich dem Ende seines Lebens näherte und mehr Geld besaß, als er sich je erträumt hatte, wiederholte er immer wieder: Geld macht dich nicht glücklich. Denke nie, dass du glücklich sein wirst, wenn du reich wirst. Wenn du auf deinem Weg zum Reichtum nicht glücklich bist, wirst du wahrscheinlich nicht glücklich sein, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also egal, ob du reich oder arm bist, stelle sicher, dass du glücklich bist. Diejenigen von Ihnen, die meine anderen Bücher gelesen haben, wissen bereits, dass mein reicher Vater seinen finanziellen IQ nicht in traditionellen finanziellen Maßeinheiten maß. Mit anderen Worten, er war nie wirklich darauf fixiert, wie viel Geld er hatte oder wie groß sein Vermögen war oder sein Wertpapierbestand. Wenn ich benennen müsste, was finanzielle Intelligenz ihm ermöglicht hat, wäre es Freiheit. Er liebte es, die Freiheit zu haben, zu arbeiten oder nicht zu arbeiten und die Freiheit zu wählen, mit wem er das tat. Er liebte die Freiheit, sich kaufen zu können, was er wollte, ohne sich Gedanken über den Preis zu machen. Er liebte die Gesundheit, das Glück und die Entscheidungen, die er sich leisten konnte, weil er frei war. Er liebte die Freiheit und die finanziellen Möglichkeiten, für wohltätige Zwecke spenden zu können, die er unterstützenswert fand. Und statt sich über Politiker zu beklagen und sich machtlos zu fühlen, das System zu ändern, ließ er Politiker zu sich kommen, die seinen Rat suchten und auf seinen Wahlkampfspenden hofften. Er liebte es, Macht über sie zu haben. Sie rufen mich an, nicht ich sie. Jeder Politiker will die Stimme des Armen, aber er hört nicht auf den Armen. Sie können es sich nicht wirklich leisten. Und das ist tragisch, sagte er. Doch wer es am meisten schätzte, war die frei verfügbare Zeit, die ihm das Geld verschaffte. Er liebte es, die Zeit zu haben, seine Kinder aufwachsen zu sehen und an Projekten zu arbeiten, die ihn interessierten, ob sie nun Geld einbrachten oder nicht. Also hat mein reicher Vater seine finanziellen IQ eher in Zeit als in Geld gemessen. Die späteren Jahre seines Lebens waren seine schönsten, weil er die meiste Zeit damit verbrachte, sein Geld auszugeben, anstatt es zu horten und sein Herz daran zu hängen. Er schien genauso viel Spaß daran zu haben, es als Philanthrop zu verschenken, wie er dabei hatte, es als Kapitalist zu verdienen. Er lebte ein reiches, glückliches und großzügiges Leben. Vor allem aber führte er ein Leben in grenzenloser Freiheit. Und daran maß er seinen finanziellen IQ. Was ist Intelligenz? Mein richtiger Vater, der Schulleiter, begabter Lehrer, wurde schließlich Privatlehrer von Andy der Ameise. Andy war so klug, dass er in seinem letzten Schuljahr in der Highschool und nicht in der 5. Klasse hätte sein sollen. Seine Mutter und sein Vater wurden unter Druck gesetzt, ihn einige Klassen überspringen zu lassen, aber sie wollten, dass er seine Altersgruppe bleibt. Da mein richtiger Vater ebenfalls ein schulisches und später akademisches Genie war, jemand, der nach 2 Jahren in einem eigentlich 4-jährigen Studiengang seinen Abschluss machte, verstand er, was Andy durchmachte und respektierte die Wünsche seiner Eltern. In vielerlei Hinsicht stimmte er ihnen zu und erkannte, dass die Klassenstufe nicht so wichtig ist wie die emotionale und körperliche Entwicklung. Er stimmte zu, dass Andy emotional und körperlich wachsen sollte, anstatt mit doppelt so alten Schülern zur Highschool oder aufs College zu gehen. Nachdem er also morgens die Grundschule mit normalen Kindern besucht hatte, ging Andy zu meinem Vater, dem Schulleiter, und verbrachte Nachmittage damit, unter seiner Anleitung zu lernen. Ich hingegen ging in das Büro meines reichen Vaters und begann meine Ausbildung in finanzieller Intelligenz. Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass verschiedene Väter es auf sich genommen haben, Zeit damit zu verbringen, die Kinder anderer Eltern zu unterrichten. Es ist schön zu sehen, dass auch heute viele Eltern ihre Zeit ehrenamtlich nutzen, um Sport, Kunst, Musik, Tanz, Handwerk, unternehmerische Fähigkeiten und anderes zu unterrichten. Letztendlich sind alle Erwachsenen auf die eine oder andere Weise Lehrer. Als Erwachsene lehren wir eher durch unsere Taten als durch unsere Worte. Als unsere Lehrerin der Klasse verkündete, dass Andy ein Genie mit hohem IQ sei, sagte sie im Grunde auch, dass der Rest von uns kein Genie war. Ich ging nach Hause und fragte meinen Vater, wie er Intelligenz definierte. Seine Antwort war einfach: Intelligenz ist die Fähigkeit, feine Nuancen zu unterscheiden. Einen Moment lang stand ich da und verstand nicht, was er gesagt hatte. Ich wartete darauf, dass er es weiter erklären würde, da ich wusste, dass er als wahrer Lehrer mich nicht mit seinem verwirrten Gesichtsausdruck stehen lassen konnte. Schließlich wurde ihm klar, dass ich seine Erklärung nicht verstanden hatte, und er begann, wie ein 10-Jähriger zu sprechen. »Weißt du, das Wort Sport bedeutet?«, fragte er. »Natürlich weiß ich das. Ich liebe Sport.« »Gut. Gibt es einen Unterschied zwischen Fußball, Golf und Surfen?« »Natürlich«, antwortete ich aufgeregt. »Es gibt große Unterschiede zwischen diesen Sportarten.« »Gut«, fuhr mein Vater in diesem Lehrerton fort. »Diese Unterschiede nennt man Nuancen.« »Du meinst, Nuancen sind dasselbe wie Unterschiede?«, fragte ich. Mein Vater nickte. »Je mehr Unterschiede ich also erkennen kann, desto intelligenter bin ich.« »Genau«, antwortete mein Vater. »Du hast einen viel höheren sportlichen IQ als Andy, aber Andy hat einen viel höheren akademischen IQ als du. Was einfach bedeutet, dass Andy am besten durch Lesen lernt und du am besten, indem du Dinge tust. Andy lernt leichter im Klassenraum und du auf dem Sportplatz. Andy wird schnell Geschichte und Naturwissenschaften lernen, du Baseball und Football.« Ich stand eine Weile still da. Mein Vater, ein guter Lehrer, wartete, bis ich die Unterschiede voll verstanden hatte. Schließlich erwachte ich aus meiner Trance und sagte: »Ich lerne beim Spielen und Andy beim Lesen.« Wieder nickte mein Vater. Er hielt eine Weile inne und erklärte mir dann: »Unser Schulsystem legt großen Wert auf akademische Intelligenz. Wenn also gesagt wird, jemand hat einen hohen IQ, dann ist meistens ein hoher akademischer IQ gemeint. Der aktuelle IQ-Test misst in erster Linie den sprachlichen IQ einer Person oder ihrer Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Technisch gesehen ist eine Person mit einem hohen IQ also jemand, der durch Lesen schnell lernt. Er misst nicht die gesamte Intelligenz einer Person. Damit ist der IQ kein Maßstab für den künstlerischen IQ, den physischen IQ oder den mathematischen IQ einer Person, die alle anerkannte Intelligenzen sind.« Ich fasste weiter zusammen. Wenn ich also meine Lehrerin sage, dass Andy ein Genie ist, heißt das, dass er besser durch Lesen lernen kann als ich. Und ich lerne besser durch Ausprobieren. Ja, sagte mein Vater. Wieder stand ich da und dachte einen Moment nach. Langsam begann ich zu verstehen, was ich mit dieser neuen Information anfangen konnte. Also muss ich Wege finden, Dinge zu lernen, die am besten zu meiner Art zu lernen passen, sagte ich schließlich. Mein Vater nickte. Du musst noch lesen lernen, aber es sieht so aus, dass du schnell lernst, wenn du Dinge tust, als wenn du über sie liest. Für Andy wird es auf verschiedene Art und Weise eine Hürde sein, dass er über Dinge lesen, sie aber nicht einfach tun kann. Es kann deshalb viele Situationen geben, in denen er im wirklichen Leben schlechter klarkommen wird als du. Er wird Erfolg haben, solange er in der Welt der Akademiker und der Wissenschaftler bleibt. Das ist der Grund, warum er es auf dem Baseballfeld oder beim Kontakt mit den Mitschülern schwerer hat. Deshalb finde ich es toll, dass du deine Freunde es ihm ermöglichen, in euren Sportmannschaften zu sein. Du bringst ihm Dinge bei, die er nie in einem Schulbuch finden wird. Fähigkeiten, die für den Erfolg im wirklichen Leben sehr wichtig sind. Andy ist ein guter Freund, sagte ich. Aber er würde lieber lesen, als Baseball zu spielen. Und ich würde lieber Baseball spielen, als lesen. Das heißt also, dass er im Klassenzimmer schlauer ist, weil er dort besser lernt. Es heißt aber nicht, dass er immer schlauer ist als ich. Sein hoher IQ bedeutet also, dass er ein Genie beim Lernen durch Lesen ist. Also muss ich einen Weg finden, schneller mehr Unterscheidungen zu machen, damit ich schneller lernen kann, auf eine Weise, die für mich am besten funktioniert. Vermehren durch Teilung. Mein Lehrervater lächelte. Das ist die richtige Einstellung. Finde einen Weg, schnell Unterscheidungen zu treffen und du wirst schnell lernen. Denke immer daran, dass die Natur sich vermehrt, indem sie sich teilt. So wie eine Zelle durch Teilung wächst, gilt das auch für die Intelligenz. In dem Moment, in dem wir ein Thema aufteilen, haben wir unsere Intelligenz gesteigert. Werden diese Themen erneut unterteilt, so verfehlt sich unser Wissen. Das nennt man exponentielles Lernen, nicht lineares Lernen. Ich nickte und hatte verstanden, wie ich schneller lernen konnte, sobald ich meine Art zu lernen gefunden hatte. Als ich anfing, Baseball zu spielen, wusste ich nicht viel darüber, sagte ich. Aber ich fand bald den Unterschied zwischen einem Strike, einem Home Run und einem Run batted in heraus. Meinst du damit, dass meine Intelligenz zunimmt, indem ich unterteile oder genauere Unterscheidungen mache? Das ist richtig, antwortete mein Vater. Und je öfter du das Spiel spielst, desto mehr wirst du neue und genaue Unterschiede entdecken. Findest du nicht, dass du besser wirst, wenn du mehr lernst? Ja, als ich anfing, Baseball zu spielen, konnte ich nicht mal den Ball treffen. Jetzt kann ich den Bunt, den Schleppwurf, den Line Drive oder auf den Zaun zielen für einen Home Run. Weißt du, dass ich dieses Jahr 3 Home Runs geschafft habe? Fragte ich mit einem stolzen Grinsen. Ja, ich weiß, sagte mein Vater, und ich bin sehr stolz auf dich. Ist dir klar, dass es viele Menschen gibt, die den Unterschied zwischen einem Bunt und einem Home Run nicht kennen? Sie haben keine Ahnung, wovon du redest. Und sie sind sicher nicht in der Lage, das zu tun, wovon du redest. Also ist mein Baseball-IQ wirklich hoch, bemerkte ich lächelnd. Sehr hoch, sagte mein Vater. So wie Andys akademischer IQ wirklich hoch ist, aber er den Baseball nicht treffen kann. Du meinst also, dass Andy zwar den Unterschied zwischen einem Bunt und einem Home Run kennt, aber er könnte keinen von beiden schaffen, selbst wenn er sich noch so sehr anstrengen würde. Und das ist das Problem, wenn man eine Person nur nach ihrem akademischen IQ beurteilt, erklärte mein Vater. Menschen mit einem hohen akademischen IQ bekommen im wirklichen Leben oft nicht zurecht. Warum ist denn das so, fragte ich. Das ist eine gute Frage, auf die ich wirklich keine Antwort habe. Ich denke, es liegt daran, dass sich Pädagogen in erster Linie auf mentale Fähigkeiten konzentrieren und nicht darauf, mentales Wissen in greifbares Wissen umzuwandeln. Außerdem bestrafen wir Lehrer alle Fehler und wenn man Angst hat, Fehler zu machen, wird man eher gar nichts tun. In der Bildung legen wir zu viel Wert auf die Notwendigkeit, Recht zu haben und die Angst, falsch zu liegen. Es ist die Angst, einen Fehler zu machen und dann schlecht dazustehen, die Menschen daran hindert, aktiv zu werden. Und letztendlich lernen wir alle, indem wir handeln. Wir alle wissen, dass wir aus Fehlern lernen. Aber in unserem Schulsystem bestrafen wir Menschen dafür, dass sie zu viele Fehler machen. Die Bildungswelt ist voll von Leuten, die dir zwar alles über das Baseballspiel erzählen können, aber selbst nicht Baseball spielen können. Wenn unsere Lehrerin also sagt, Andy ist ein Genie, heißt das, er ist besser als ich? Frage ich. Nein, erwiderte mein Vater. In der Schule wird er leichter lernen als du, weil er so gut lesen kann wie ein Genie. Aber auf dem Sportplatz lernst du schneller als er. Das ist alles, was es bedeutet. Einen hohen IQ zu haben, heißt für Andy also, dass er durch Lesen schneller lernt. Aber es bedeutet nicht, dass ich weniger lernen kann als er. Suchte ich nach meiner Klarheit. Mit anderen Worten, ich kann alles lernen, wenn ich es will. Richtig? Genau, sagte mein Vater. Bildung ist Einstellungssache. Und wenn man diese positive Grundhaltung zum Lernen hat, wird man Erfolg haben. Aber wenn du die Einstellung eines Verlierers hast oder resigniert das Lernen aufgibst, wirst du nie etwas lernen. Ich zog meine alte zerfleddete Baseballzeitschrift aus der Tasche. Ich liebe es, darin zu lesen. Ich kann dir die Ergebnisse, Schlagzeilen und Gehälter aller Spieler aufsagen. Aber wenn ich im Unterricht darin lese, nimmt mir meine Lehrerin die Zeitschrift weg. Wie sie es sollte, sagte mein Vater. Aber sie hätte dich auch ermutigen sollen, sie nach der Schule durchzulesen. Ich nickte. Ich hatte endlich verstanden, warum Andy einen höheren IQ hat. Aber vor allem hatte ich herausgefunden, dass ich am besten lerne, indem ich zuerst etwas tue und dann darüber lese. Zum Beispiel wollte ich umso mehr darüber lesen, je öfter ich Baseball spielte. Aber wenn ich das Spiel nicht selbst gespielt hätte, wäre auch kein Interesse da gewesen, darüber zu lesen. Es war die Art zu lernen, die für mich am besten funktionierte. Und so sollte ich mein restliches Leben lang am besten lernen, wenn ich etwas zuerst ausprobiere und dann interessant finde. Habe ich auch ein gesteigertes Interesse darüber zu lesen, wenn ich aber nicht zuerst körperlich involviert bin oder nur über etwas lese, wird mein Interesse selten genug geweckt, um mich zu motivieren, mehr darüber zu lesen. Für einen 10-Jährigen hatte ich für heute genug gelernt. Meine Aufmerksamkeitsspanne war vorbei. Mit meinem Baseballhandschuh und meinem Schläger in der Hand ging ich nach draußen, um die feineren Unterschiede des Baseballspiels zu erforschen. Ich hatte ein Baseball-IQ zu verbessern und die Praxis war der beste Weg für mich, das zu tun. Außerdem wusste ich, wenn es nicht weiter trainierte, könnte Andy die Ameise mich im Team ersetzen. Diese eine Erklärung von meinem Erziehervater war der Hintergrund, warum ich die Highschool beendete und eine sehr harte Militärakademie mit einem strengen Lehrplan hinter mich brachte. Wegen dieser Erklärung wusste ich, dass, obwohl ich keinen hohen akademischen IQ besaß, ich nicht automatisch nicht klug war. Es bedeutete lediglich, dass ich einen Weg finden musste, Dinge zu lernen, der für mich am besten funktionierte. Ohne dieses wertvolle Wissen hätte ich die Highschool womöglich schon lange vor meinem Abschluss verlassen. Ich fand die Schule zu langsam, langweilig und uninteressant. An den meisten Fächern war ich nicht interessiert. Aber weil ich es musste, fand ich einen Weg, den Stoff zu lernen und die Tests zu bestehen. Mich motivierte die Erkenntnis, dass meine wirkliche Ausbildung beginnen würde, sobald ich die Schule mit meinem College-Abschluss verlassen haben würde. Wie viele verschiedene Intelligenzen gibt es? In den frühen 1980er Jahren schrieb der Psychologe Howard Gardner ein Buch mit dem Titel Abschied vom IQ, die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen. Darin indizierte er die folgenden 7 Arten von Talenten oder geistigen Begabungen. Erstens, sprachlich-linguistische Intelligenz. Das ist die Begabung, an der unser Bildungssystem derzeit den IQ einer Person misst. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Person, Wörter zu lesen und zu schreiben. Sie ist eine sehr wichtige Begabung, weil sie eine der Hauptmöglichkeiten darstellt, wie Menschen Informationen sammeln und teilen. Journalisten, Schriftsteller, Anwälte und Lehrer sind oft mit diesem Talent gesegnet. Logisch-mathematische Intelligenz. Das ist die Begabung, die sich mit Daten beschäftigt, die in Zahlen gemessen werden. Ein offensichtliches Beispiel für diese Kategorie wäre ein Mathematiker. Ein studierter Ingenieur müsste sowohl mit sprachlichen, linguistischen als auch im logisch-mathematischen Bereich begabt sein. Drittens. Körperlich-kinästische Intelligenz. Viele bekannte Sportler und Tänzer sind mit dieser Begabung gesegnet. Es gibt auch viele Menschen, die in der Schule nicht gut abschneiden und körperlich begabt sind. Diese lernen zumeist durch Handeln, was oft auch als Lernen in der Praxis bezeichnet wird. Viele Menschen mit dieser Begabung fühlen sich zum Handwerk hingezogen. Sie lieben wahrscheinlich Holzbearbeitung oder Kochkurse. Mit anderen Worten, sie entfalten ihr Talent, indem sie Dinge sehen, berühren und tun. Eine Person, die Rennwagen entwirft, müsste über jede der ersten drei Begabungen verfügen. Viertens, räumliche Intelligenz. Viele kreative Menschen, wie Künstler und Designer, sind in dieser Hinsicht begabt. Ein Architekt müsste in den ersten vier Kategorien zu Hause sein, denn der Beruf fordert einen guten Umgang mit Worten und Zahlen sowie kreatives Design. Fünftens, musikalische Intelligenz. Wer ein Instrument in die Hand nimmt und schnell lernt, es zu spielen, ist musikalisch-rhythmisch begabt. Sie hören Musik und erkennen fast magisch die entsprechenden Noten. Menschen mit dieser Art von Intelligenz sind am glücklichsten, wenn sie als Musiker auftreten, zum Beispiel in einem Sinfonieorchester oder einer Band. Sechstens, interpersonale Intelligenz, soziale Intelligenz. Diese Art von Begabung findet man bei Menschen, die leicht mit anderen sprechen können. Sie sind oft charismatische Redner, große Sänger, Prediger, Politiker, Schauspieler oder Verkäufer. Siebtens, intrapersonale Intelligenz. Diese Begabung wird oft als emotionale Intelligenz, EQ, bezeichnet. Sie beschreibt, wie wir damit umgehen, wenn wir beispielsweise ängstlich oder wütend sind. Es ist die Angst vor dem Scheitern, die viele Menschen vom Erfolg abhält und nicht der Mangel an geistigem Wissen. Zum Beispiel kenne ich viele kluge Leute mit guten Noten, die hinter ihren Erfolgschancen zurückbleiben, nur weil sie Angst davor haben, einen Fehler zu machen oder zu versagen. Häufig verdienen Menschen deutlich weniger, als sie könnten, weil sie mehr Angst vor Verlusten haben, anstatt sich auf Gewinne zu freuen. Der Psychologe Daniel Goleman hat ein Buch mit dem Namen EQ, emotionale Intelligenz, geschrieben. Und ich empfehle Ihnen wärmstens, es zu lesen, wenn Sie bereit sind, Ihr Leben bedeutend zu verändern. Goleman zitiert Erasmus von Rotterdam, den Humanisten des 16. Jahrhunderts, der erklärte, dass die emotionale, die Leidenschaft, 24 Mal stärker sein kann als das Rationale, die Vernunft. Das Verhältnis sieht so aus. 24 geteilt durch 1 ist der emotionale Verstand geteilt durch den rationalen Verstand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns die Macht unseres emotionalen Verstandes über den Rationalen schon einmal erlebt haben, besonders wenn wir mehr ängstlich als logisch denken oder wenn wir etwas sagen, von dem wir wissen, dass wir es nie hätten sagen sollen. Ich stimme Goleman zu, dass die emotionale Intelligenz die wichtigste von allen ist. Ich sage das, weil wir mit dieser interpersonalen Intelligenz kontrollieren, was wir uns selbst sagen. Ich rede mit mir selbst und du mit dir selbst. Seitdem diese verschiedenen Begabungen definiert wurden, sind über 30 weitere Begabungen ausfindig gemacht worden, sodass unser Wissen zum Thema Intelligenz weiter zunimmt, weil wir immer genauere Unterscheidungen machen. Na Felix, zu welchen von diesen 7 Intelligenzen gehörst du denn überall? Wenn du möchtest, können wir darüber reden. Weiter geht's. Menschen, die in der Schule versagen. Menschen, die trotz großer Anstrengungen in der Schule nicht gut abschneiden, haben oft keine starke sprachlich-linguistische Begabung. Sie lernen nicht, indem sie stillsitzen, Vorträge hören oder lesen. Sie lernen leichter auf andere Weise oder sind in anderen Bereichen begabter. Mein richtiger Vater war definitiv sprachlich-linguistisch begabt, weshalb er gut lesen und gut schreiben konnte und einen hohen IQ hatte. Er war auch ein großartiger Kommunikator, was bedeutet, dass er zwischenmenschlich äußerst begabt war. Die Begabung meines reichen Vaters hingegen lag eher im zweiten Punkt der Liste. Er verfügte über mehr logisch-mathematisches Talent. Seine sprachlich-linguistischen Fähigkeiten lagen unter dem Durchschnitt, was meiner Meinung nach der Grund dafür war, dass er nie wieder zur Schule ging. Im Lesen und Schreiben war er zwar schlecht, jedoch war er ein sehr guter Redner und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten waren ausgezeichnet. Er hatte hunderte von Mitarbeitern, die sehr gerne für ihn arbeiten. Zudem hatte er keine Angst davor, Risiken einzugehen. Das heißt, dass auch seine interpersonale Intelligenz sehr stark ausgeprägt war. Mit anderen Worten, er besaß das Talent, auf numerische Details zu achten, kombiniert mit der Fähigkeit, Investitionsrisiken einzugehen. Und er war auch in der Lage, Unternehmen aufzubauen, für die Menschen gerne arbeiteten. Mein richtiger Vater zeigte in den meisten Bereichen große Begabung. Doch seine Angst, Geld zu verlieren, war seine Schwäche. Als ihm bei dem Versuch, sein eigenes Unternehmen zu gründen, das Geld ausging, geriet er in Panik und nahm wieder eine Stelle an. Großartige Unternehmer brauchen jedoch, besonders wenn sie ein Geschäft ohne Geld aufbauen, hauptsächlich interpersonelle Intelligenz. Wer hinfällt und wieder aufsteht, nutzt seine interpersonale und emotionale Intelligenz. Man nennt das oft Hartnäckigkeit oder Entschlossenheit. Wenn Menschen Dinge tun, vor denen sie Angst haben, setzen sie ihre interpersonelle Intelligenz ein. Das nennt man Mut. Wenn jemand einen Fehler macht und über das interpersonelle Talent verfügt, ihn zuzugeben und sich zu entschuldigen, wird dieses oft Demut genannt. Warum manche Menschen erfolgreicher sind als andere? Wenn man sich das Leben von Tiger Woods genauer ansieht, für dich Felix, Tiger Woods ist der beste Golfspieler eigentlich, den es je gab bis heute, wird schnell klar, warum er so ein Superstar ist. Um ein guter Student zu sein, an der Stanford University angenommen zu werden, der vielleicht beste Golfspieler in der Geschichte und ein so einflussreicher Medienstar zu sein, muss er in allen 7 Intelligenzbereichen begabt sein. Wie einem sicher jeder Golfspieler erklären kann, erfordert das Golfspiel ungeheure Körperbeherrschung. Aber was noch viel wichtiger ist, es braucht enorme intrapersonale Fähigkeiten. Deshalb viele Leute sagen, dass Golf ein Spiel ist, das innerlich gespielt wird. Wenn man Tiger im Fernsehen sieht, weiß man, warum er so viel Geld für seine Produktwerbung bekommt. Er wird so gut bezahlt, weil er ein großartiger Sprecher ist. Seine zwischenmenschliche Kompetenz ist also sehr stark. In den späten 1930er Jahren führte das Carnegie Institut eine Studie über erfolgreiche Menschen durch. Diese zeigte, dass technische Expertise weniger als 50% der Gründe für ihren Erfolg ausmacht. Mit anderen Worten, einige Ärzte sind erfolgreicher als andere, nicht unbedingt, weil sie eine bessere Ausbildung hätten oder schlauer wären. Wir alle kennen Leute, die in der Schule sehr gut waren und äußerst klug sind, aber im wirklichen Leben nicht gut zurechtkommen. Beim Betrachten der 7 Intelligenzen werden einige der wichtigen Gründe für Erfolg und Misserfolg einer Person offensichtlich. Mit anderen Worten, es lassen sich feinere Unterschiede erkennen, was die Grundlage für Intelligenz ist. Die Studie des Carnegie Instituts kam zu dem Ergebnis, dass die anderen 85% des Erfolgs im Leben einer Person auf die Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten, zurückzuführen sind. Die Fähigkeit zur Kommunikation und zum Umgang mit Menschen ist weitaus wichtiger als technisches Fachwissen. Die Ergebnisse des Carnegie-Studie werden von einer Untersuchung der US-Statistikbehörde für Einstellung, Weiterbildung und Management in den USA unterstützt. 3000 Arbeitgeber wurden gefragt, was sind die beiden wichtigsten Fähigkeiten, die bei neuen Mitarbeitern suchen. Die ersten 6 genannten Fähigkeiten waren: erstens, positive Grundeinstellung. Zweitens, gute Kommunikationsfähigkeiten. Drittens, frühere Berufserfahrung. Viertens, was ein früherer Arbeitgeber über den Arbeitnehmer gesagt hat. Fünftens, wie viel praktische Ausbildung ein Mitarbeiter hatte. Sechstens, wie viele Schuljahre der Mitarbeiter absolviert hat. Auch in dieser Erhebung lagen die positive Grundeinstellung und gute Kommunikationsfähigkeiten vor der fachlichen Kompetenz. Finden Sie Ihre Begabung und werden Sie ein Genie. Mein Vater, der Schulleiter, wusste, dass ich in der Schule nicht gut abschneiden würde. Er wusste, dass es für mich nicht die beste Art zu lernen war, in einem Raum zu sitzen, Vorträge zu hören, Bücher zu lesen und Themen zu behandeln, ohne irgendwelche mit ihnen physisch konfrontiert zu sein. Er sagte oft, ich bezweifle, dass meine Kinder in der Schule gut abschneiden werden. Er wusste, dass nicht alle Kinder auf die gleiche Weise lernen. Eine meiner Schwestern ist eine große Künstlerin, brillant in Farbe und Design. Heute arbeitet sie als Werbegrafikerin. Meine andere Schwester ist Nonne und steht im Einklang mit ihrer Umwelt. Sie liebt es, mit allen Geschöpfen und Schöpfungen Gottes in Harmonie zu leben. Mein Bruder lernt ebenfalls am besten mit dem Körper. Er liebt es, mit den Händen zu arbeiten und zu lernen. Gib ihm einen Schraubenzieher und er möchte Dinge reparieren. Er ist auch ein großartiger Redner, weshalb er gern mit Menschen spricht und ihnen dabei hilft, anderen zu helfen. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb er gerne beim Blutspendedienst arbeitet. Er beruhigt gerne nervöse Menschen und bittet sie, Blut zu spenden, um anderen zu helfen. Ich würde sagen, dass ich über gute zwischenmenschliche Fähigkeiten verfüge, die es mir erlauben, persönliche Ängste zu überwinden und aktiv zu werden. Deshalb bin ich gerne Unternehmer und Investor. Und deshalb war ich auch gerne mit den Marines und flog während des Vietnamkriegs einen Kampfhubschrauber. Ich habe gelernt, meine Angst in Aufregung zu verwandeln. Mein Vater war klug genug, seine Kinder zu ermutigen, ihr eigenes Talent und ihre eigenen Lernmethoden zu finden. Er wusste, dass jedes seiner Kinder anders ist, über verschiedene Fähigkeiten verfügt und anders lernt, obwohl wir alle dieselben Eltern haben. Als er herausfand, dass ich mich sehr für Geld und Kapitalismus interessierte, Themen, an denen er kein Interesse hatte, ermutigte er mich, Lehrer zu suchen, die mir diese Themen näher bringen konnten. Und so begann ich im Alter von 9 Jahren, Na Felix, wie alt bist du gerade? Von meinem reichen Vater zu lernen. Obwohl mein richtiger Vater meinen Vater respektierte, waren sie sich in vielen Punkten nicht einig. Mein Vater, ein großer Lehrer, wusste, dass wenn ein Kind an einem Thema interessiert war, es beste Chancen hat, seine oder ihre natürliche Talente zu entdecken. Er erlaubte mir, mich mit meinen Interessensgebieten zu beschäftigen, obwohl er das Thema nicht besonders mochte. Und als ich in der Schule keine guten Noten bekam, wurde er nicht wütend, obwohl er der Leiter des Bildungswesens war. Er wusste, dass die Schule zwar wichtig ist, aber nicht der Ort, an dem ich meine Begabung entdecken würde. Er wusste, wenn Kinder sich mit dem beschäftigen, was sie interessiert, würden sie ihre Talente finden und Erfolg haben. Er wusste, dass seine Kinder klug sind und er sagte uns oft, wie klug wir seien, obwohl wir in der Schule oft schlechtere Noten hatten. Als großartiger Lehrer wusste er, dass die wahre Definition von Bildung darin besteht, Talent zu fördern und auszubilden und nicht nur darin, Informationen in den Kopf eines Schülers zu stopfen. Das Talent ihres Kindes schützen. Mein Vater war fest entschlossen, die Begabung aller Kinder zu schützen. Er wusste, dass das Schulsystem vor allem eine Art von Talent anerkannte, das sprachlich-linguistische. Er wusste auch, dass individuelle Begabungen eines Kindes in der Schule zerstört werden konnten, insbesondere wenn das Kind weniger stark in der Art von Talent war, das in der Schule anerkannt ist. Er machte sich Sorgen um mich, weil ich ein sehr lebhaftes Kind war und unspektakuläre, langweilige Themen hasste. Er wusste, dass ich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hatte und Probleme in der Schule haben würde. Aus diesen Gründen ermutigte er mich, Sport zu treiben und von meinem reichen Vater zu lernen. Er wollte, dass ich lebhaft bleibe und mich mit meinem Thema beschäftigte, das mich interessiert. Auf diese Weise blieb mein Selbstwertgefühl, das direkt auf dem Talent verbunden ist, intakt. Dasselbe tat er für meinen Bruder und meine Schwestern. Heute würde man mir eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADS diagnostizieren. Vermutlich würde ich ruhig gestellt werden und mich auf dem Stuhl halten und mich zu zwingen, Themen zu lernen, an denen ich nicht interessiert war. Wenn Leute mich fragen, was ADS ist und ob sie es haben, antworte ich ihnen, dass viele von uns es haben. Wenn wir es nicht hätten, gäbe es nur einen Fernsehsender und wir würden uns alle dieses eine Programm ansehen, ohne darüber nachzudenken. Heute könnte man ADS auch als Seppen bezeichnen. Wenn wir uns langweilen, drücken wir einfach den Knopf, suchen nach etwas Interessantem. Leider haben unsere Kinder diesen Luxus in der Schule nicht. Die Schildkröte und der Hase. Mein Vater liebte die antike Fabel von der Schildkröte und dem Hasen. Uns, seine Kinder, ermutigte er immer, es gibt Kinder in der Schule, die in gewisser Weise klüger sind als ihr. Aber denkt immer an die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen. Es gibt Kinder, die schneller lernen als du. Aber das bedeutet nicht, dass sie dir voraus sind. Wenn du in deinem eigenen Tempo lernst und dranbleibst, wirst du andere überholen, die schnell lernen. Aber dann damit aufhören. Außerdem erklärt er uns, nur weil ein Kind gute Noten in der Schule hat, heißt das nicht, dass es sein Leben gut meistern wird. Denk daran, deine eigentliche Ausbildung beginnt, wenn du die Schule verlässt. Das war die Art und Weise meines Vaters, seine Kinder zu lebenslangem Lernen zu ermutigen. Ihr IQ kann abnehmen. Mir ist klar, dass das Leben eine einzige Lernerfahrung ist. So wie der Hase sich hinlegte und einschlief und so von der Schildkröte überholt wurde, werden sich viele Menschen nach der Schule hinlegen und einschlafen. Ein solches Verhalten kann einen in der heutigen, sich schnell verändernden Welt teuer zu stehen kommen. Erinnern wir uns an die Definition von IQ. IQ gleich geistiges Alter geteilt durch Lebensalter mal 100. Per Definition nimmt unser IQ technisch gesehen mit jedem Lebensjahr ab. Deshalb ist die Geschichte meines Vaters von der Schildkröte und dem Hasen wahr. Wenn sie zu keinem Klassentreffen gehen, können sie oft die Hasen sehen, die am Straßenrand eingeschlafen sind. Oft sind diejenigen, von denen alle Mitschüler annahmen, dass sie am wahrscheinlichsten Erfolg haben würden, doch trat dies dann nicht ein. Sie vergaßen, dass das Leben noch lange nach der Schule weitergeht. Entdecken Sie das Talent Ihres Kindes. Ist Ihr Kind ein Genie? Ich glaube schon und ich hoffe, Sie glauben das ebenfalls. Tatsächlich hat Ihr Kind wahrscheinlich mehrere Talente. Das Problem ist, dass unser gegenwärtiges Bildungssystem nur eine Art von Talent anerkennt. Wenn Ihr Kind nicht die Begabung aufweist, die das System anerkennt, wird es womöglich lernen, sich in der Schule eher dumm als intelligent zu fühlen. Am schlimmsten ist das, die Begabung ihres Kindes ignoriert wird oder durch das System sogar Schaden nehmen kann. Ich weiß, dass viele Kinder sich gezwungenermaßen weniger klug fühlen, weil sie mit anderen Kindern verglichen werden. Anstatt ein Kind für seine einzigartigen Talente anzuerkennen, werden alle Kinder in einem IQ-Standard gemessen. Kinder verlassen die Schule mit dem Gefühl, nicht klug zu sein. Dies kann eine sehr große Belastung für ihr späteres Leben darstellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Eltern die individuellen Begabungen ihres Kindes frühzeitig erkennen, fördern, stärken und vor dem Bildungssystem schützen, das nur auf eine Art von Intelligenz abzielt. Wie mein Vater uns Kindern sagte, unser Schulsystem ist darauf ausgelegt, einige Kinder zu unterrichten, aber leider nicht alle. Wenn ich gefragt werde, ob ich der Meinung sei, dass alle Kinder klug sind, antworte ich, ich habe noch nie ein Baby gesehen, das nicht neugierig und begeistert war zu lernen. Ich habe noch nie ein Baby gesehen, dem gesagt werden musste, dass es sprechen oder laufen lernen sollte. Ich habe noch nie ein Baby gesehen, das beim Laufen hinfiel, sich weigerte, wieder aufzustehen und auf dem Bauch liegend sagte, ich habe wieder versagt. Ich schätze, ich werde wohl nie laufen lernen. Ich habe nur Babys aufstehen und hinfallen sehen, aufstehen und hinfallen, aufstehen und hinfallen. Und dann endlich standen sie sicher und fingen an zu laufen und später zu rennen. Babys sind neugeborene Geschöpfe, die von Natur aus vom Lernen begeistert sind. Andererseits bin ich einer Reihe von Kindern begegnet, die sich in der Schule langweilen, die Schule wütend oder mit dem Gefühl versagt zu haben verlassen oder die schwören, nie wieder eine Schule zu besuchen. Offensichtlich ist bei diesen Kindern zwischen der Geburt und dem Ende der Schulzeit etwas mit der natürlichen Liebe zum Lernen passiert. Mein Vater würde sagen, die wichtigste Aufgabe der Eltern ist es, die Begabung ihres Kindes und seine Liebe zum Lernen lebendig zu halten. Besonders wenn ein Kind die Schule nicht mag. Wenn er das nicht für mich getan hätte, dann hätte ich die Schule schon längst vor meinem Abschluss verlassen. Vieles in diesem Buch handelt davon, wie mein Vater meine Liebe zum Lernen lebendig gehalten hat. Ich blieb in der Schule, obwohl ich sie hasste. Er hielt meine Liebe zum Lernen lebendig, indem er mich ermutigte, meine Talente zu entfalten, obwohl ich in der Schule kein Genie war.